Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Eine Welt ohne Passwörter, die ist möglich, aber vielleicht gar nicht so sinnvoll. Oder wollen wir uns etwa alle mit unserem unverwechselbaren Herzschlag am Geldautomaten anmelden? Eben. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur. Heute mit Martin Böttcher.
Und mit Katja Bigalke. Passwörter und ihre Zukunft. Nur eines unserer Themen heute ein anderes. Regisseur Werner Herzog erzählt in seinem neuen Dokumentarfilm Lo and Behold die Geschichte des World Wide Webs. Ob das www als Hauptdarsteller taugt, das werden wir später hören.
Außerdem gibt es einen Erfahrungsbericht. 2 Tage verbrachte unser Reporter im ersten europäischen Gaming-Hotel. Urlaub und Videospielwahnsinn in einem.
Unsere Musik kommt wie immer aus dem Netz und da beginnen wir heute mit dem Londoner Singer-Songwriter Will Dixon, der in Goliath engagiert gegen aufgeblasene Männlichkeitskonzepte ansingt.
Twice the man you want to be. No one told you you could stop. Trapped inside a power fantasy. Holding on too much to drop. Now you can't help feeling dirty. Man, you used to be so clean. Told you you could be a real man if you were big and tough and mean. Yeah. Can you believe your eyes? He's got mountain ranges stretching up his spine. If you believe the lies, he's got shoulder blades that scrape against. No one's ever told you this. You're a man because you say you are. Such a simple thing to miss. Can you believe your eyes? He's got mountain ranges stretching up his spine. If you believe. Mountain ranges stretching up his spine. If you believe the lies, he's got shoulder blades that scrape against the sky.
Breitband Topic.
Unser großes Thema heute bei Breitband: Passwörter. Ohne Passwörter würde die digitale Welt von heute kaum funktionieren. Sie bieten oft den einzigen Schutz gegen Datenklau, Spionage, Missbrauch.
Allerdings muss man sagen, ist der Umgang mit ihnen oft ziemlich lästig. Es gibt zu viele Passwörter, die von uns verlangt werden. Niemand kann sie sich merken, zumal sie oft aus Sicherheitsgründen aus Zahlen, Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und so weiter bestehen. Und nicht jedem ist ein Passwortmanager geheuer.
Passwörter werden außerdem zunehmend zum Problem, denn die versprochene Sicherheit ist temporär. Mit der entsprechenden Rechenkraft kann man Passwörter ganz gut knacken. Ein großer Rechner findet selbst ein 6- oder 7-stelliges Passwort in relativ kurzer Zeit.
Über Alternativen wird uns gleich der Systemsicherheitsexperte Konrad Rieck aufklären. Vorher aber arbeitet sich Jan Rähm an der Frage ab, warum Passwörter eigentlich so kompliziert sein müssen.
Passwörter gibt es schon ewig. Die alten Römer nutzten sie bereits und noch heute verwendet man, egal ob Verschworener oder beim Militär, Parolen, um sich sicher zu erkennen. In der digitalen Welt sollen Passwörter in den 1960ern angekommen sein, schreibt die US-amerikanische Zeitschrift Wired. Doch auch das lehrt die Geschichte. Ob einfache Parole oder User-Passwort-Kombi, früher oder später kennt sie immer jemand, der sie eigentlich nicht kennen sollte.
Kriminelle haben im Internet Zugangsdaten für Online-Dienste ausspioniert.
Solche Meldungen wie hier aus der Tagesschau sind kein Einzelfall. Erst jüngst vor wenigen Wochen im Juni musste die Telekom-Tochter T-Online einräumen, dass zehntausende Datensätze abhanden gekommen seien. Nur wenige Wochen zuvor im Mai waren dem Business-Netzwerk LinkedIn über 170 Millionen verschlüsselte Passwörter geklaut worden. Ein Großteil wurde innerhalb weniger Tage geknackt. Denn hat man die richtige Technik, ist das nur eine Sache von Sekunden. Bei nur 6 Buchstaben knackt ein Angreifer das Passwort in sogar nur 0,2 Sekunden. Bei 8 Buchstaben liegt es nach rund 8 Minuten im Klartext vor, nochmal 2 Buchstaben mehr und der Angreifer wartet rund 16 Tage auf das Ergebnis. Erst wenn nicht nur Buchstaben, sondern auch Zahlen und Sonderzeichen das Passwort bilden, wird es langsam sicherer. Dann dauere die Entschlüsselung über 5 Jahre, rechnen Experten vor. Doch bei aller Raffinesse des gewählten Passworts, Michael Horn, Hacker und Mitglied des Chaos Computer Clubs, meint:
Bei der klassischen Benutzername- und Kennwortkombination hat man halt das Problem, dass diese statisch ist und dass sich Menschen ungern viele verschiedene Dinge merken. Das heißt, man verwendet Passwörter an mehreren Stellen und ändert die dann auch nicht so regelmäßig, wie man das eigentlich tun sollte. Das heißt, das kommt den Menschen nicht gerade entgegen, da in irgendeiner Form für Sicherheit zu sorgen.
Entwickler und Forscher sorgen immer wieder für neue Arten, sich an einem System oder an einem Dienst anzumelden. Und was es da nicht alles gibt. Das Wischmuster beim Android-Smartphone, Chipkarten im Büro und biometrische Verfahren wie Fingerabdruckscanner am Notebook oder Iris-Scanner. Gerade an letzterem, der Biometrie, gibt's aber auch immer wieder Kritik. Denn schon oft zeigten Hacker, dass körperliche Merkmale wenig schützen. Erinnert sei an Wolfgang Schäuble. Dem wurde ein Wasserglas zum Verhängnis, erzählt CCC-Hacker Starbuck auf dem Chaos-Kongress 2014.
Es begab sich, dass Dr. Schäuble die katholische Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin eröffnet hat und dort eine Rede gehalten hat. Ja, auf jeden Fall hat er natürlich irgendwie auch Wasser konsumiert, also aus einem Glas getrunken. Und das Glas hat nach einiger Verpeilung dann den Weg zu uns gefunden, beziehungsweise zu mir.
Wie es weiterging, kann man sich denken. Der Hacker untersuchte das Glas, konservierte und reproduzierte den Fingerabdruck. Der Softwareentwickler Tim Messerschmidt bringt das Kernproblem der Biometrie als Passwort auf den Punkt.
Ich habe nur 10 Finger, also kann ich nicht sagen, ich mache jetzt jeden Finger ein Passwort und wenn die Finger dann ungültig geworden sind, weil mein Passwort irgendwo geleakt wurde, muss ich mir die Finger abschneiden und neue besorgen.
Herkömmliche Zugangs- und Authentifizierungsmethoden schützen also schon lange nicht mehr zuverlässig. Deshalb meint Messerschmidt knapp:
Wir müssen weiterziehen, wir müssen was Neues machen.
Und wie dieses Neue aussieht, das hören wir nach dem folgenden Song.
Pinky Swear aus Frankfurt am Main trauert in Could You Please der verflossenen Liebe nach. Einfache Lösung, könntest du bitte einfach bei mir bleiben, ob das was bringt?
Just one more night with me before. stare into your eyes just one last time. Oh, could you say you want me to stay just one more day? Oh, could you thinking of you all the damn time. I should have treated you like the goddess that you are and who deserves to lay the world at her feet. Something I recognize far too late. And with every breath I take, I regret the mistakes I've made.
Pinky Swear mit Could You Please. Zurück zum Passwortdilemma. Jeder nutzt sie, aber sie sind ganz schön unhandlich und auch unsicher.
Google glaubt sogar, dass es ohne sie besser geht und will bis 2017 passwortgesicherte Anmeldungen für Android-Anwendungen loswerden. Das hat natürlich Folgen für die Anonymität im Netz, denn so können unsere Aktivitäten noch leichter überwacht werden. Vielleicht weniger von Geheimdiensten, aber von allen, die uns etwas verkaufen wollen.
Wie aber sieht sie aus, die Passwort-Zukunft? Darüber sprachen wir mit Konrad Rieck, Professor an der Uni Braunschweig, Schwerpunkt Systemsicherheit. Unsere erste Frage: Wie sicher sind denn jetzt die üblichen Passwortsysteme?
Ja, mit Passwörtern ist das ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist das ein einfacher Mechanismus, um sich gegenüber einer Webseite zu authentifizieren. Wir können uns alle ein Passwort merken und von daher, wir können es eintippen. Das ist also eine gute Strategie. Gleichzeitig muss man immer mehr Passwörter eingeben. Es gibt immer mehr Webdienste und parallel wächst die Rechenkraft, wie Sie das schon gesagt haben. Das bedeutet, Passwörter, die vielleicht vor 10 Jahren noch sicher waren, können jetzt in wenigen Stunden, manchmal auch Minuten geknackt werden. Und langfristig muss man sich schon für wichtige Dienste überlegen, wie kann ich da Alternativen einsetzen außerhalb von Passwörtern.
Was für Passwortalternativen könnten das denn sein?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage und die Forschung ist sich da nicht ganz einig. Im Prinzip gibt es 3 Möglichkeiten, wie man sich gegenüber einem System authentifizieren kann. Das einmal ist durch Wissen, das ist das Passwort. Ich weiß das Passwort, der Computer weiß das Passwort, also können wir uns quasi gegenseitig authentifizieren. Das andere wäre der Besitz von etwas. Also ich könnte eine Chipkarte besitzen, auf der etwas draufsteht und diese Chipkarte stecke ich in meinen Computer und dann weiß die gegenüberliegende Seite, aha, das ist die richtige Person. Und das dritte wäre, dass ich mich über mich selbst authentifiziere, also biometrische Merkmale verwende. Das könnte mein Fingerabdruck sein oder meine Iris oder das Venenmuster in meiner Hand. Und alle diese 3 Dinge, Wissen, Besitz, Inhärenz nennt man das dritte, haben Vor- und Nachteile. Und in meinen Augen ist nicht ganz klar, was eigentlich sich auf lange Sicht durchsetzen wird.
So ein paar dieser biometrischen Merkmale haben Sie jetzt schon genannt, also Iris-Erkennung. Es gibt natürlich auch jetzt schon diese Smartphones, die mit dem Touch funktionieren, also mit der Touch-ID. Was können Sie sich denn vorstellen, welche biometrischen Verfahren, weil die sind ja jetzt besonders interessant, man in Zukunft da anwendet und welche noch dazukommen?
Grundsätzlich muss man natürlich immer schauen, was ist Science-Fiction, was ist nicht Science-Fiction. Es gibt natürlich interessante Dinge, zum Beispiel Personen anhand ihrer EEG-Ströme zu erkennen oder Personen anhand ihres Herzschlags zu erkennen, wenn sie zum Beispiel irgendeinen Kontakt berühren. Und ich glaube, es werden noch viele andere Merkmale hinzukommen. Das liegt daran, dass wir Menschen sehr einzigartig sind. Unser Körper ist sehr individuell und natürlich kann man an allen möglichen Stellen, am Ende sogar an den Füßen vielleicht, feststellen, ob das die Person ist oder nicht. Gleichzeitig, und das finde ich ist das größere Problem, ist, alle diese Merkmale sind so individuell, dass sie natürlich auch genau zu uns zugewiesen werden können. Und ist ein Verfahren einmal im Umlauf und wird es dann gebrochen, dann bedeutet es, dass zum Beispiel meine Fingerabdrücke anderen zur Verfügung stehen. Und ich kann im Gegensatz zum Passwort oder einer Chipkarte meine Fingerabdrücke nicht ändern. Das heißt, ich habe dann ein großes Problem und es gibt da keine richtigen Lösungen für. Von daher würde ich biometrische Merkmale nur in sehr, sehr Hochsicherheitsumgebungen einsetzen und eben nicht für das Smartphone oder für den Einkauf zwischendurch bei Amazon.
Das heißt, Sie halten diese biometrischen Verfahren für nicht besonders sicher. Das unterstützt wahrscheinlich Ihre These. Gerade macht ja eine im 3D-Drucker ausgedruckte Maske, die ein anderes Gesicht vorgaukelt, die Runde. Der CCC hat auch einen Fingerabdruck nachgemacht. Das ist das, was Sie meinen, dass die Sachen so eindeutig zuordnenbar sind, dass sie dann relativ leicht geknackt werden können auch.
Ja, ich will eigentlich keine allgemeine Aussage machen nach dem Motto, diese Verfahren sind alle unsicher. Aber das Problem ist, dass hier quasi ich mich mit meinem Körper authentifiziere und meinen Körper kann ich eben niemals wechseln. Und das bedeutet, was auch immer ich dann benutze, sollte da mal eine Unsicherheit entstehen und wir wissen aus der Vergangenheit, Unsicherheiten entstehen immer wieder, dann ist das schwierig für den Nutzer zu ändern. Ich bin nicht unsicher, dass es vielleicht in Zukunft gelingt, aber momentan würde ich mich solchen Technologien nicht anvertrauen. Es ist nicht hoffnungslos, aber ich glaube, es ist auch nicht schlecht, wenn man überlegt, ob man existierende Authentifikationsverfahren kombiniert. So wie man eben zum Beispiel beim EC-Automaten auch immer seine Chipkarte und den PIN wissen muss. Das ist dann ein Zwei-Faktor-Verfahren. Solche Verfahren gibt es ja auch schon beim Online-Banking. Ich glaube, das ist leichter, zwei Verfahren zu kombinieren, als ein neues zu etablieren, was sicher und auch vor allen Dingen datenschutzfreundlich ist.
Weil Sie würden sagen, Anonymität ist im Prinzip nicht mehr möglich, sobald man biometrische Daten einführt.
Richtig. Also wenn man überlegt, wo man überall im Internet ein Passwort hat, dann ist das zumindest bei mir so, dass es da das eine oder andere Forum oder die eine oder andere Webseite gibt, wo ich nicht unbedingt als Konrad Rieck agieren möchte. Einfach vielleicht, weil ich keine Lust habe, dass mich da Leute ansprechen oder weil ich vielleicht auch nach Dingen schauen möchte, wo nicht gerade jeder wissen muss, dass mich das interessiert. Und in diesen Fällen würde ich mich ja mit meinem Fingerabdruck ausweisen und dann wäre ganz klar, dass ich mich für die und jene Musikrichtung interessiere oder dass ich an dem und jenem Festival teilnehme. Anonymität existiert ja im nicht-digitalen Raum überall. Ich kann in einen Plattenladen gehen und mir da die Platten angucken. Ich kann auch mir bei einer Bank eine Beratung geben lassen, ohne dass ich da gleich meine Identität preisgebe. Ich würde mir wünschen, dass das im Internet so bleibt und dass es da auch die nötigen Impulse gibt, Anonymität zu stärken. Man muss nicht immer gleich seinen Personalausweis vorzeigen, wenn man irgendwas macht.
Das Ende der Anonymität wäre natürlich das Paradies für all diejenigen, die uns was verkaufen wollen. Wir sprechen hier bei Breitband mit Konrad Rieck von der Uni Braunschweig über Passwörter bzw. Alternativen zum Passwort. Verhaltensbiometrie ist in diesem Zusammenhang ein weiteres Schlagwort. Was verbirgt sich genau dahinter? Was ist das Verhaltensbiometrie?
Also hier versucht man quasi indirekt die Eigenschaften des Körpers zu nutzen, um jemanden zu identifizieren. Also das klassische Beispiel ist das Tippverhalten. Das nennt sich Keystroke Dynamics, auf Englisch wird schon seit langer, langer Zeit erforscht. Die Menschen tippen anscheinend Passwörter so unterschiedlich, dass man auch anhand, wie sie tippen, eben unterscheiden kann, ob das die gleiche Person ist. Das Gleiche kann man auf Smartphones übertragen. Wie hält jemand das Smartphone? Welche Gesten macht er? Wie macht er diese Gesten? Das ist ein, ich würde sagen, interessanter Bereich, da er ja eigentlich keine neue Hardware voraussetzt. Gleichzeitig ist nicht ganz klar, wie sicher diese Techniken sind. Im Bereich dieser Dynamik des Tippens gibt es ein Papier von vor 2-3 Jahren, die also bewusst Studenten oder Wissenschaftler gebeten haben, zu versuchen, das Tippverhalten anderer Leute zu imitieren. Und es ist ihnen leider gelungen. Das heißt, obwohl es etwas sehr Individuelles ist, wie wir tippen, heißt das noch lange nicht, dass es etwas ist, was wir nicht fälschen können. Und bei Smartphones, wir haben selber das auch mal erforscht, kann man tatsächlich daran, wie jemand ein Handy hält, die Person erkennen. Aber wenn ich natürlich jetzt, sagen wir mal, ich setze einen Anreiz, ich sage, auf diesem Smartphone befindet sich ein Online-Banking-Programm und ich kann dann gleich Geld überweisen, dann könnte es schon Menschen geben, die sich damit systematisch beschäftigen, wie kann ich dieses Verhalten kopieren. Das muss auch nicht unbedingt ein Mensch sein. Also man könnte ja auch eine Maschine bauen, die sich wie ein Mensch bewegt oder verhält oder wie ein Mensch tippt. Und dann ist diese Sicherheit, sagen wir mal, angegriffen. Das wird zurzeit erforscht. Die Frage ist offen, wie gut diese Verfahren sind.
Für wie realistisch halten Sie denn Methoden, die auf der sogenannten Blockchain beruhen, also darauf, dass dann Informationen verteilt gespeichert werden beziehungsweise dann auch durch nachfolgende Datenbanken abgesichert sind?
Die Elemente, die jetzt zum Beispiel bei Bitcoin verwendet werden, dass man also seine Transaktionen signiert und dadurch natürlich auch eine Identität hat, die könnte man für Authentifikation benutzen, aber das macht man auch schon. Ich will es mal andersrum sagen, wenn jetzt jemand denkt, naja, das ist doch hier Bitcoin und alles relativ innovativ und neu. Die Bitcoin-Daten, das Wallet, was man zu Hause hat, das muss man ja auch schützen. Oder wenn man es auf einer Webseite hat. Und da braucht man ja auch wieder ein Passwort. Also wenn ich quasi jetzt ein Passwort benutze, um mich dann da einzuloggen und dann von da aus authentifiziere, habe ich das Problem nur verschoben und nicht gelöst.
So als letzte große abschließende Frage, bedingen denn diese immer besseren Identifizierungen oder diese Fortschritte in der Passwortsuche, biometrische Verfahren und Authentifizierung auch neue Formen der Überwachung?
Ja, selbstverständlich. Also das in dem Fall von der Blockchain würde das ja bedeuten, dass wenn ich mich irgendwo einlogge, dass es dann irgendwo einen Eintrag gibt, den alle Menschen einsehen können. Selbst wenn ich das irgendwie mit Sicherheitsvorkehrungen mache und dass es vielleicht in einem gewissen Grad anonym ist, allein die Tatsache, dass wenn ich mich morgens irgendwo einlogge und das woanders gespeichert wird, an Stellen, die ich gar nicht kontrolliere, das macht mir schon Sorgen. Und genauso natürlich macht mir Sorgen, dass ich meinen Körper benutze, um mich zu identifizieren, wenn ich einfach nur irgendwo bei Twitter schreiben will, dass ich gerade Pizza esse. Also ich würde quasi raten, dass man die Dinge, die man im Internet tut, ein bisschen sortiert in Dinge, die wirklich wichtig sind. Das ist das Online-Banking, das ist vielleicht das Einkaufen, wenn man größere Summen ausgibt. Und es gibt Dinge, die sind mittelwichtig, das ist vielleicht die sozialen Netze, die Identität dort. Und dann gibt es auch Dinge, die sind überhaupt nicht wichtig, die sind wirklich egal. Das ist das Essen, was man vielleicht bei Instagram postet oder anderen Schabernack, den man im Internet treibt. Und man sollte schauen, dass man eben die starken und auch Datenschutz vielleicht unfreundlichen Sicherheitsmechanismen nur da verwendet, wo es wirklich wichtig ist. Ansonsten wird man zu einer gläsernen Person, bei der jede Aktion, die man tut, von anderer Stelle überwacht werden kann. Und durch die starke Vernetzung wird es möglich, sehr, sehr viele Profile von vielen Menschen gleichzeitig zu erheben. Und da sollte man schauen, dass man nicht die Sicherheit gegen die Privatheit tauscht. Und das ist nicht ganz einfach.
Die Zukunft der Passwörter, erklärt von Konrad Rieck, Professor an der Uni Braunschweig. Das Gespräch ist wie alle anderen Beiträge dieser Sendung wie immer nachzuhören unter breitband-deutschland-radiokultur.de.
Dort finden sich auch alle Infos zu unserer Musik aus dem Netz, auch zur fünfköpfigen kanadischen Band Beach Buddies. Die hat gerade ihr Debütalbum Onward and Downward herausgebracht und darauf findet sich das schön schunkelige Stück Ego Death.
Will I make it out alive when I'm in need? Search for relief. I'm a statue and an idol of my time. If I go, for myself in a world of self-help. What I need, some sort of hand rest upon my chest before I drop it all. If I go, no. If I go, no. Waiting for my request, take my last social breath. If I go, no.
Breitband. Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Erstes Thema ist eine gemeinsame Erklärung, die die Innenminister Deutschlands und Frankreichs in dieser Woche abgegeben haben. Titel: Ein Beitrag zur Erhöhung der inneren Sicherheit in Europa.
Darin finden sich auch Forderungen, die Auswirkungen auf das Internet haben könnten. Was genau planen denn die beiden Innenminister?
Ja, die Erklärung enthält Punkte, mit denen der Terrorismus und eine Radikalisierung im Internet bekämpft werden sollen. Zum Beispiel soll die Vorratsdatenspeicherung künftig auch für Dienste wie WhatsApp, Facebook, Streamer oder Twitter gelten. Bislang sind ja diese sogenannten Telemediendienste von der Überwachung ausgenommen. Aber wenn sich das eben ändert, dann müssten auch diese Dienste das Verhalten ihrer User protokollieren, sagte mir zumindest Markus Reuter von netzpolitik.org.
Das würde eben bedeuten, dass man die Metadaten auch bekommt, wenn jetzt Leute auf WhatsApp kommunizieren oder auf anderen Messenger, wer dann mit wem kommuniziert. Und darum geht es eigentlich, ne, bei dieser Erweiterung.
Und in einem weiteren Punkt in dieser Erklärung der Innenminister soll verhindert werden, dass unerwünschte Inhalte ins Netz gelangen, sprich hochgeladen werden.
Aber wie möchte man das verhindern? Bislang gibt es ja das sogenannte Provider-Privileg, das besagt, dass der Betreiber eben nicht schuld ist, wenn jemand etwas Illegales hochlädt. Er muss es dann nur im Zweifel wieder entfernen.
Ganz genau. Und das soll sich nämlich ändern. Und das hieße dann, dass die Provider von Anfang an dafür verantwortlich sind, was auf ihren Servern ist und was darauf kommt. Gelingen soll das mit einem sogenannten Upload-Filter. Hören wir nochmal Markus Reuter von netzpolitik.org.
Das heißt, wenn da irgendwas Illegales raufkommt, dann muss es schon, bevor es veröffentlicht wird, quasi verhindert werden vom Provider. Also der User ist zum Beispiel auf Facebook, will irgendein Video, ein Bild irgendwie hochladen und dazwischen ist ein Filter, der sich mit Datenbanken abgleicht. In diesen Datenbanken sind dann Dateien quasi mit so Fingerabdrücken gespeichert, die dann verboten sind.
Ja, und Markus Reuter sieht die Gefahr, dass sich das eben sehr schnell in Richtung Zensur entwickeln könnte. Was die Erklärung der beiden Innenminister zur Erhöhung der inneren Sicherheit in Europa noch enthält, das hat er mir in einem Interview erklärt, also Markus Reuter. Und das komplette Interview kann man auf unserer Website nachhören.
Um eine andere Art der Überwachung geht es bei der nächsten Meldung, die in dieser Woche für Aufregung sorgte. Facebook hat vor, ein Versprechen zu brechen.
Vor 2 Jahren bei der Übernahme von WhatsApp durch Facebook, da hieß es ja noch, dass keine Daten ausgetauscht werden zwischen diesen beiden Diensten.
Aber das ist Schnee von gestern. Welche Informationen will Facebook also zukünftig doch von WhatsApp-Nutzern absaugen?
Auf jeden Fall soll die Telefonnummer von WhatsApp-Nutzern an Facebook weitergegeben werden, mit dem Ziel, dort passendere Werbung platzieren zu können. Wenn ich also über WhatsApp meine Handynummer mit einem Händler teile, der auch Anzeigen bei Facebook schaltet, dann könnte man mir nach einem Abgleich der Daten eben Werbung von diesem Händler einblenden. WhatsApp versichert allerdings, dass die Telefonnummer der Nutzer nicht veröffentlicht wird, auch mit keinem Dritten geteilt wird und auch zum Inhalt von Kurzmitteilungen solle Facebook auf keinen Fall Zugang erhalten, heißt es. Das sei durch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eh nicht möglich und WhatsApp soll außerdem werbefrei bleiben. Die Frage ist natürlich, wer glaubt das jetzt noch? So nach dem Motto, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
So ist das. Dritte Meldung. Das Leistungsschutzrecht für Presseverleger erobert Europa. Welche Pläne gibt es denn dazu?
Die EU-Kommission will das Urheberrecht weiter reformieren und die Pläne sollen im September vorgestellt werden. Eine britische Bürgerrechtsorganisation hat Informationen zu diesen Plänen jetzt schon ins Netz gestellt und demnach spricht sich die EU-Kommission für ein Leistungsschutzrecht in allen Mitgliedstaaten aus, um bestehende Schlupflöcher für News-Aggregatoren und vergleichbare Services einschließlich der Betreiber sozialer Netzwerke zu schließen. Und das, muss man sagen, obwohl sich die Erwartungen der Presseverleger in Deutschland und Spanien nicht erfüllt haben. Also erwartete Einnahmen etwa von Google sind ausgeblieben. Und die Kritik an den EU-Plänen ist auch dementsprechend groß. Interessanterweise kommt sie sogar aus der CDU, die ja das Leistungsschutzrecht seinerzeit mit beschlossen hat. Das ist so ziemlich genau vor 4 Jahren in Kraft getreten. Der unionsnahe Verein für Digitalpolitik CNetz e.V. zum Beispiel hat sich gestern nicht zum ersten Mal gegen die Pläne der Europäischen Kommission für ein europäisches Leistungsschutzrecht für Presseverlage ausgesprochen.
Vielen Dank, Vera. Alle Links zu den Medien und Meinungen auf unserer Breitbandseite.
Die britische Band Camp Shy beschreibt ihren Song als Weirdo Queer Pop, was auch immer das sein mag. Der Song Crimson Nern Root ist jedenfalls nach einer magischen Substanz aus dem Rollenspiel The Elder Scrolls benannt. We'll be right back.
Breitbandbesprechung.
Das World Wide Web ist im August 25 Jahre alt geworden, genauer gesagt am 6. August. Im Jahr 1991 wurde da nämlich in der Schweiz die erste Webseite der Welt veröffentlicht. Ein revolutionäres Datum, auf das eine ganze Reihe an Umwälzungen und Veränderungen unserer Lebenswelt folgen sollten.
Allein natürlich schon im Bereich der Kommunikation und Mediennutzung. In seiner kulturellen Bedeutung wird der Geburtstag des WWW deshalb mittlerweile der Erfindung des Buchdrucks gleichgesetzt, da die Welt und ihre Verhältnisse damals ähnlich auf den Kopf stellte. Und wie das so ist mit Revolutionen, sie setzen Visionen voraus und frei, bergen aber auch Gefahren.
Mit diesen Träumen und Abgründen der digitalen Welt beschäftigt sich der deutsche Regisseur Werner Herzog in seiner neuen Dokumentation Lo and Behold.
This is the birthplace of the Internet.
Let's enter this very special place. That machine over there is the first piece of Internet equipment. And it was from here that the first message was sent. A revolution began.
Werner Herzog besucht also Pioniere des Internets, Neurologen und Technikmogule und stellt ihnen vor allem eine Frage, nämlich, wie sieht die Zukunft einer restlos vernetzten Weltgemeinschaft aus?
Ob und wie ihm das gelingt, darüber sprechen wir mit Patrick Wilinski aus der Deutschlandradio Kultur Filmredaktion. Hallo Patrick.
Hallo.
Warum hat sich denn gerade Werner Herzog des Internets angenommen? Ein Mann, der ja offensichtlich nicht mal ein Handy hat und seinen Computer angeblich nur für E-Mails oder Google Maps benutzt.
Ja, der sagt ja auch, dass sein soziales Medium sein Küchentisch sei. Und wenn er sich 6 Leute einlädt, ist das schon das Maximum, was er ertragen kann an sozialer Netzwerkverbundenheit. Es ist ganz einfach. Es war eine Auftragsarbeit. Der Film wurde von Netzcout, einer Firma, die Netzwerksicherheit verkauft, initiiert. Und es war eigentlich eine Auftragsarbeit. Und sie dachten natürlich, dass sie dabei ziemlich gut rüberkommen bei diesem Film, dass das so eine positive Internetnummer wird, so eine Art Werbebotschaft. Aber wenn man sich Werner Herzog ins Boot holt, bekommt man eben einen Werner Herzog-Film. Und diese Netzwerkfirma wird nicht mal mehr erwähnt in dem Film.
Das heißt, wie nähert er sich denn dem World Wide Web, dem WWW?
Also die Dokumentation ist in 10 Kapitel unterteilt. Man könnte da vielleicht an 10 Gebote denken und er springt relativ stark. Wir haben ja schon im O-Ton Leonard Kleinrock, einen der Pioniere des Internets, gehört. Also alles beginnt in Los Angeles an der UCLA. Und von dort geht es halt in den Kapiteln weiter zu ganz unterschiedlichen Aspekten des Internets. Also es geht um Leute, die internetsüchtig gewesen sind und jetzt in Therapie sind. Dann geht es eben auch um Technikleute, die Roboter entwickeln, die 2050 gegen die brasilianische Nationalmannschaft im Fußball gewinnen sollen. Dann geht es wieder um eine Familie, die vom Cyberbullying an den Rand der Verzweiflung getrieben worden ist. Also Werner Herzog versucht wirklich alle Aspekte des Internets wie ein Netz eben, sein eigenes Netz über das Netz zu werfen, so rum.
Also ein ganz großer Wurf. Leonard Kleinrock, den hast du schon erwähnt. Wen bekommt denn Herzog noch so vor die Kamera und wie wird das in Szene gesetzt? Werner Herzog ist ja dafür bekannt, Interviews zu stellen und ziemlich stark zu skripten.
Ja, es ist interessant, weil diese Technikmogule und Investoren, die sind ja relativ medienscheu und Interviews geben sie nicht und schon gar nicht einem Werner Herzog, der ja wirklich nicht so eine Agenda hat oder wenn er eine hat, eine ganz eigene. Dazu gehören noch zum Beispiel Elon Musk, der PayPal-Gründer, der jetzt vor allem im Bereich der privaten Raumfahrt unterwegs ist und der besessen ist von der Vorstellung, noch vor der NASA auf dem Mars zu landen. Werner Herzog sagt ihm übrigens gleich, er wäre gerne der erste Passagier und kauft sich sofort ein Ticket auf den Mars, ohne Rückfahrschein übrigens. Dann gibt es noch den Hacker Grant Mitnick, der davon erzählt, wie er das FBI und das CIA über Jahre hinweg an der NASA herumgeführt hat. Danny Hills, auch einer dieser Internetpioniere, der davon erzählt, dass er sich noch an eine Zeit erinnert, wo alle Benutzer des Internets auf 2 DIN A4-Seiten gepasst haben und es gab 3 Dannys und er kannte alle irgendwie persönlich. Dann gibt es noch, und den fand ich sehr interessant, den deutschen Professor für künstliche Intelligenz und den ehemaligen Vizechef von Google, Sebastian Thon, der jetzt so eine Art Fortschrittsguru ist und versucht, in die Smart Cars zu investieren und dort die künstliche Intelligenz derartig hochhält und sowas von daran glaubt, dass er meint, unsere menschlichen Hirne, unsere menschliche Vorstellung kann diesen künstlichen Intelligenzen gar nicht erst das Wasser reichen. Und die konfrontiert Herzog mit seinen ganz eigenen Fragen und sie müssen ganz lange nachdenken, denn jemand wie Herzog haben sie wirklich, glaube ich, noch nie erwartet.
Aber das hört sich so an, als wenn die da auch zum Teil ja schon Bekanntes von sich geben. Hat Werner Herzog denen trotzdem denn auch Überraschendes entlocken können?
Ja, ja, er kommt mit sehr stark poetischen Fragen auf sie zu. Und ich glaube, seine große Hitfrage in diesem Dokumentarfilm ist, er bezieht sich auf den preußischen General Clausewitz, der einmal behauptete, ab einem gewissen Moment träumt der Krieg von sich selbst. Und dann beginnt er seine Interviewpartner zu fragen, träumt das Internet denn von sich selbst? Und dann ist erstmal Stille. Und das ist die beeindruckendste Stille, die ich im Kino seit langem gesehen habe, muss ich sagen. Weil diese Menschen, reiche Investoren, Neurochemiker, diese Robotertechniker, die alle müssen erstmal überlegen und wissen nicht, was sie sagen, weil die denken, er verarscht uns vielleicht. Und dann beginnen sie zu stottern, kommen irgendwann auf so eine Antwort. Und ich fand die Antwort von Elon Musk am interessantesten. Denn der hat sich erstmal mit seinen eigenen Träumen auseinandergesetzt und hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, ich erinnere mich nicht an meine Träume, nur an meine Albträume. Und das sind so Antworten, die kriegt nur Werner Herzog raus. Und mit diesen Fragen kommt er ihnen. Also ihnen geht es gar nicht so um große Theorien, sondern vielmehr darum, so eine gewisse Poetik des Schreckens aber auch, ne? Weil auch die düsteren und dunklen Seiten des Internets beleuchtet. Er versucht irgendwie an die Leute anders ranzugehen. Und ich glaube, die sind damit absolut zum Teil überfordert. Aber daraus entsteht natürlich die Spannung auch in dem Film.
Aus dieser Überraschung sozusagen. Entstehen denn daraus auch so weiterführende Gedankengänge und Theorien oder interessiert sich Herzog selbst eigentlich nur für so eine Bestandsaufnahme des Phänomens Internet? Klingt ja jetzt ein bisschen anders.
Ja, er will schon diese Menschen, die angeblich diese Pioniere sind, die schon über die Zukunft nachdenken, von der wir uns gar nicht vorstellen können, wie sie aussehen soll. Er ist sehr fasziniert von diesen Menschen. Er war ja immer schon interessiert an Entdeckern, die extrem geleistet haben, natürlich vor allem körperlicher Art und Weise. Aber das sind Menschen, die jetzt denken, in die Zukunft denken, die etwas wollen, was Herzog gar nicht so gut gefallen kann, weil er steht ja immer noch auf den Menschen, auf das Menschliche. Und hier geht es um eine Zukunft, wo der Mensch ja quasi vielleicht auch gar nicht mehr mitgedacht werden kann.
Am Ende noch die Frage an dich. Welche These ist bei dir hängen geblieben, beziehungsweise fandest du ja am nachdenkenswertesten?
Es ist dieses Horrorszenario von Musk, der meint, es gibt irgendwann mal ein Netz, ein restlos vernetztes Netz, in dem der Mensch einfach nicht mehr vorkommen kann, weil das Netz alles um sich herum verschlingt. Und deshalb will er ja auf den Mars, weil dort könnten die Menschen ja noch da sein. Und vielleicht ist er Herzog der Erste, der dort landet.
Lo and behold, der Dokumentarfilm von Werner Herzog steht also ab heute bei iTunes bereit. Und Patrick Wilinski können Sie heute auch noch einmal hören, und zwar ab 14.30 Uhr dann hier bei Vollbild, dem Filmmagazin im Deutschlandradio Kultur.
Musikalisch bewegen wir uns jetzt weiter im Fusion-Bereich nach weirden Queer-Pop. Nun Tinta Mare aus Montreal, die mit Diaspora-Dialektik vom balkanischer Volksmusik beeinflussten Power-Folk-Punk.
Das hast du schön gesagt.
Yeah, they got you on around your head. No
Du hast recht gehabt, Katja. Power Folk Punk, auf jeden Fall. Das wichtigste Ereignis der Spieleszene ist vorbei. Die Gamescom war ja letzte Woche. Gamescom, da nehmen sich Gamer Urlaub, fahren auf die Messe und sehen sich die Spiele der Zukunft an. Wirklich entspannt ist es auf der Gamescom natürlich nicht. Die Hallen sind stickig, es ist ohrenbetäubend laut und man muss stundenlang Schlange stehen.
Ja, urlaubsmäßiger soll es da im Arcade Hotel in Amsterdam zugehen, Europas erstem Gaming Hotel. In der Erwartung, nun mal ausnahmsweise wirklich Spiele, Zukunft und Feriengefühle miteinander zu verbinden, hat Christian Alt dort zwei Nächte verbracht.
Als Kind habe ich mir mein Leben als Erwachsener immer so vorgestellt. Im Jahr 2016, da komme ich abends von meiner Arbeit als weltberühmter Dino-Forscher zurück nach Hause. Mein Roboter macht mir die Tür auf, drückt mir eine eiskalte Cola in die Hand, ich lasse die Aktentasche fallen und laufe in mein Spielzimmer. Da erwartet mich dann eine Auswahl aller crazy Zukunftskonsolen, ich habe alle Spiele, die es gibt und einen riesigen, wandfüllenden Fernseher. Ich fläze mich in einen zerknautschten Ohrensessel, der Roboter schiebt mir eine Pepperoni-Pizza unter der Tür durch und ich zocke die ganze Nacht. So habe ich mir nicht nur meine Zukunft vorgestellt, sondern auch ein bisschen das Arcade Hotel in Amsterdam. Ein Gaming Hotel, in dem ich rund um die Uhr die neuesten Spiele zocken kann. Mit eingebauten Zapfhähnen für Energy Drinks, Mini-Pizzaofen, VR-Brillen und allem Zip und Zap. Statt Urlaub in den Niederlanden mache ich Urlaub in der Virtual Reality.
Jetzt bin ich im Zimmer, eigentlich ganz schlicht hier. Also ein weißer Raum, schwarzer Fußboden, schwarze Türen, eine große Liegefläche mit zwei Matratzen drauf. Man sieht, hier ist eigentlich noch mehr Platz, um hier noch mehr Leute einzulagern, die dann auch theoretisch Multiplayer-Spiele spielen könnten. Und auf der anderen Seite des Raums ein großer, großer Fernseher. Und hier haben sie mir schon ein NES aufgebaut. Also die erste Konsole von Nintendo aus den 80ern, die steht jetzt schon mal hier. Und drin ist auch schon ein Spiel, und zwar Super Mario 3.
Naja, meine Erwartungen haben sich nur so halb erfüllt. Statt in der Gaming-Zukunft bin ich in der Vergangenheit gelandet. Immerhin ist der Fernseher so riesig wie vorgestellt. Da springt gerade Super Mario roten Schildkröten auf den Kopf, sammelt Pilze und rettet Prinzessinnen. Ich komme bis zum dritten Level und langweile mich zu Tode.
Ich bin ein Gamer, seit ich 4 Jahre alt bin. Fernseher gibt's in Hotels immer, manchmal sogar Netflix oder Apple TV. Videospiele gab's aber noch nie.
Daniel Salmanovic ist der Besitzer und Erfinder des Gaming-Hotels. Daniel erzählt mir von der riesigen Auswahl an Spielen, die er eingekauft hat. Ich müsste mich nur mal in der Lobby umsehen. Die Lobby sieht ein bisschen aus wie ein hippes Retro-Jugendzimmer. Überall liegen Comics. In der Ecke steht ein gemütlicher Sessel. Darüber thront eine riesige 70er-Jahre-Retro-Lampe mit orangefarbenem Lampenschirm. Die Hotel-Playlist klingt nach verdrogter WG-Küchenparty. In der Ecke steht neben einem Flachbildschirm die einzige moderne Konsole des Hauses, eine Xbox One. Und dann entdecke ich den Gaming-Schrank.
Also jetzt stehe ich vor dem Schrank, in dem alle Spiele, die man sich hier im Hotel ausleihen kann, gesammelt sind. Und es ist wirklich für Retro-Fans eine richtige Schatzkiste, dieser Schrank. Also ganz oben ist ein riesiges Regal nur mit Commodore 64 Spielen. Dann komme ich zur PlayStation und dann zur PlayStation 2, der Xbox, Sega Dreamcast, NES, Super NES, Nintendo 64, alle Nintendo-Konsolen, die es gibt, GameCube, Wii, absurde Mega Drive-Geschichten, Sega Saturn.
Mehr als 500 Spiele sind allein in diesem Schrank. Im Keller sind versteckt nochmal das Doppelte. Das Arcade Hotel hat im Moment nur eine Handvoll Zimmer. Es ist die Hälfte des altehrwürdigen Aalborg Hotels in Amsterdam. Wegen des Erfolgs wird Daniel das komplette Haus aber zum Gaming Hotel umbauen. Und dann gibt es auch mehr Spiele. Am Empfang wartet Joella auf mich, die Assistentin von Daniel. Sie schiebt einen großen Schrank auf. In dem sind rund ein Dutzend Plastikcontainer mit alten Retro-Konsolen. Zu jedem Spiel gibt es hier die passende Konsole. Die komplette Gaming-Geschichte ruht in diesem Schrank. Joella versucht mich für den Mega Drive zu begeistern.
Mein Lieblingsspiel ist Sonic für den Sega Mega Drive, weil das ist das Spiel, das ich als Kind immer gespielt habe. Und hier haben wir jetzt den Mega Drive. Der kommt in einer Box mit allem drum und dran. Die Box nimmst du dann mit ins Zimmer und schließt die Konsole einfach an.
Ich soll also einfach die Box mit nach oben nehmen, anschließen und Spaß haben. Aber während Joella mir noch die Vorzüge des Mega Drive erklärt, fällt mein Blick auf eine andere Box aus dem Schrank. Sega Dreamcast steht drauf. Der Sega Dreamcast, das war die Konsole, die ich als Kind immer haben wollte, aber nie bekommen habe. Mein weißer Wal. Ende der 90er hatte der Dreamcast beeindruckende Grafik. Die Spiele sahen aus wie aus einer fernen Zukunft. Leider hat der Dreamcast sich schlecht verkauft und Sega in den Ruin getrieben. An die Konsole kommt man heute nur noch über eBay. Aber hier steht sie jetzt. Ich nehme den Dreamcast sofort mit auf mein Zimmer. Das Gaming-Hotel lässt mich zwar nicht die Zukunft erspielen, aber das macht nichts. Ich werde in den nächsten Tagen meine Kindheit nachholen. Ich spiele Crazy Taxi 2. Ich spiele Virtual Tennis. Ich spiele Soul Calibur. Ich kaufe mir in der Lobby eine Cola. Ich spiele Jet Set Radio. Ich kaufe mir in der Lobby noch eine Cola. Ich spiele Street Fighter 3 und Dead or Alive 2. Und irgendwann, im zweiten Level von Power Stone, falle ich in Tiefschlaf. Am nächsten Morgen sitze ich total übermüdet auf der Terrasse beim Frühstück. Ich habe verschlafen. Viele andere Gäste gibt es nicht mehr. Die sind wahrscheinlich schon beim Entdecken von Pipe, dem hippen Amsterdamer Viertel, in dem das Hotel liegt. Ich trinke meinen Kaffee und will mir gerade ein obskures Mega Drive-Spiel ausleihen, als ich einen Blick nach draußen werf. Es ist wunderschön draußen. 28 Grad im August. Ich bin in einer der schönsten europäischen Hauptstädte überhaupt. Ich stelle das Spiel wieder zurück und gehe raus. Die Spieleschatzkiste muss warten, bis ich wiederkomme. Schließlich bin ich ja erwachsen.
Erwachsen sind wir natürlich auch. Und auch hier in Berlin lockt gerade das herrlichste Sommerwetter draußen. Deshalb verabschieden wir uns jetzt auch langsam und weichen dem Theatermagazin Rang 1. Thema dort, das Theater des Jahres. Katja, ganz kurz, aber trotzdem noch zum Schluss. Für dich vielleicht, weil wir Theater des Jahres gerade hören. Erkenntnis des Tages?
Erkenntnis des Tages. Also, den Werner-Herzog-Film will ich mir angucken. Das fand ich klang interessant und spannend. Trotz seines merkwürdigen Englisches. Und dann, mit den Passwörtern, da bin ich nicht wirklich jetzt so, also die Erkenntnis ist so, ja, wir müssen da irgendwie was Neues finden, denke ich, oder? Also so biometrische Daten sind es nicht.
Also ich weiß, was ich auf gar keinen Fall möchte. Ich möchte nicht durchleuchtet werden, damit meine Venenstruktur erfasst werden kann, zwecks Identifizierung an irgendeiner Maschine. Das möchte ich auf gar keinen Fall.
Ja,
Dann lieber die alten Passwörter. Ich habe mir auch so ein gutes Passwortsystem überlegt, aber das will ich jetzt nicht verraten.
Besser nicht.
Nee. Ja, das war Breitband für heute. Tschüss sagen Martin Böttcher.
Ja, und Katja Bigalke. Und zwar mit Old School Funk von Porky's Groove Machine. Und die sind auf einer speziellen und durchaus unterstützenswerten Mission Make America Fun Again mit Gotte Gadget zum Beispiel. Pocket and I'm shuffling my feet. Yeah, gotta get a bit of that old school funk. That'll hide them playing percolating JB's drum. I got to get ya. We'll be right back.
got to get ya.